Sie ist die Göttin, die sogar Zeus ebenbürtig gegenübersteht. Und noch dazu sein absoluter Liebling. Sie vermeidet Krieg und wenn er doch aufkommt, so gewinnt sie ihn. Mit ihr an der Seite kann nichts schiefgehen, denn sie ist General und Kopf der Truppe zugleich, leitet an und führt. Athene ist perfekt, oder? Folge 8. Veni, Denki, Viki. Seid gegrüßt, meine Freunde des Olymp, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Olymp, dem etwas anderen True Crime Podcast. Ich muss diese Folge mit einer etwas traurigeren Nachricht beenden. Ich beende die Folge natürlich direkt wieder. Nein, ich muss mit einer traurigen Nachricht beginnen, denn vorerst wird Tatort Olymp nur noch alle 2 Wochen erscheinen. Das liegt daran, dass ich in nächster Zeit einfach unglaublich viel zu tun haben werde. Ich schreibe ja Abitur dieses Jahr und davor stehen einige Klausuren an. Und ehrlich gesagt möchte ich dazwischen auch noch irgendwo ein bisschen Freizeit haben. Mal weg vom Computer und mal weg von den digitalen Medien. Und ich glaube, ich bekomme das aktuell einfach nicht unter, wirklich jede Woche eine Folge zu posten in der Qualität, in der ich das gern haben würde und auch mit der Freude, die ich eben an dem Projekt habe. Deswegen jetzt erstmal alle 2 Wochen, dann kommt ihr auch schön fleißig beim Hören nach und ich habe ein bisschen mehr Chill, dafür werden die Folgen vermutlich in der Tendenz eher ein bisschen länger, weil ich eben auch ein bisschen länger Zeit habe mit dem Recherchieren. Genau. Dann würde ich auch gar nicht länger um den heißen Brei herumreden, denn ich habe schon angekündigt, um was es in dieser Folge gehen wird und habe euch jetzt in der Einleitung schon verraten, um wen es gehen wird, um meine Lieblingsgöttin. Und meine Lieblingsgöttin ist natürlich, Trommelwirbel, Athene, of course. Okay, was heißt natürlich? Es gibt bestimmt viele andere Lieblingsgötter, die man so haben kann. Aber für mich war es einfach schon immer Athene, als ich das erste Mal von den griechischen Göttern gehört habe und das war im Geschichteunterricht in Klasse 6, da war ich dementsprechend 11 oder 12 und mir war einfach direkt bewusst, für mich ist sie die coolste Göttin und irgendwie ein absolutes Vorbild. Dann auch später beim Percy Jackson lesen, bei allem, was ich mit der griechischen Mythologie so am Hut hatte im Laufe meines Lebens, bin ich dieser Idee, diesem Glauben, glaube ich, immer treu geblieben. Dementsprechend freue ich mich, heute all mein geballtes Athene-Wissen mit euch teilen zu dürfen. Und ich habe in der Recherche auch noch einige Sachen rausgefunden, die ich selber nicht wusste, was mich natürlich sehr gefreut hat. Wir beginnen einmal damit, welche Verbrechen in dieser Folge vorkommen werden. Und tatsächlich sind es heute mal keine bis relativ wenige Verbrechen, zumindest auf Athenes Seite, um die es ja heute hauptsächlich gehen soll. Und natürlich möchte ich meine Lieblingsgöttin auch ins bestmögliche Licht stellen. Aber einige kleinere Verbrechen haben sich natürlich schon reingeschlichen. Über einige, die auch von Seiten von Athene begangen wurden, haben wir auch die letzten Folgen schon gesprochen. Und natürlich tummelt sich auch Papa Zeus durch diese Folge. Und der ist ja sehr bekannt für diverse Verbrechen, gerade wenn es um Frauen geht, und wird diesem Ruf auch heute gerecht werden. Ich habe die Folge so ähnlich gestaltet wie die Folge, die ich über Zeus gedreht hatte, also als kleiner Steckbrief mit anschließendem Interview. Ich habe dieses Mal die anderen Götter nicht interviewt, da die Folge sonst eindeutig zu lange geworden wäre, aber ich denke, wir bekommen auch so alles mit, was wir mitbekommen müssen. Let's go. Athenes Name ist natürlich Athene. Damit wäre dieser Punkt schon einmal abgehakt. Viel interessanter sind ihre Eltern und ihre generellen Familienumstände, denn ihre Eltern sind Zeus und die Göttin Metis. Das heißt, sie ist eine Göttin, die nicht von Zeus und Hera abstammt, wie viele andere, weil Zeus natürlich mal ein bisschen fremdgegangen ist, wie immer. Sie ist aber kein uneheliches Kind, denn Zeus und Metis haben nach Ansichten der griechischen Mythologie tatsächlich geheiratet. Es gibt sogar Überlieferungen, die erzählen, dass Metis die erste Ehefrau von Zeus war, noch bevor Hera überhaupt aus dem Bauch von Kronos befreit wurde und noch bevor damit also auch Zeus und Hera hätten heiraten können. Ich finde aber auch hier die zeitliche Einordnung wieder ein bisschen schwierig, weil Athene ja eindeutig erst geboren wurde, nachdem die anderen olympischen Götter befreit wurden, nachdem Zeus an die Macht kam. Und es gibt eben auch Geschichten, in denen Hera eine Rolle spielt bei der Geburt von Athene. Aber ich möchte mich hier gar nicht verquatschen, denn die Geburtsgeschichte von Athene werden wir an anderer Stelle in dieser Folge noch ausführlicher behandeln. Ich wollte nämlich jetzt erstmal weitermachen mit den Kindern. Und das ist eine der kleineren Besonderheiten an Athene. Sie hat nämlich keine Kinder, da sie eine der jungfräulichen Göttinnen ist. Also wir wissen ja schon, dass einige Olympierinnen Kinder bekommen haben. Also zum Beispiel Aphrodite war absolut nicht jungfräulich, was vermutlich irgendwie selbsterklärend ist als Göttin der Liebe und der Leidenschaft. Auch Hera hat ja einige Kinder bekommen. Und daneben gibt es aber Göttinnen, die ihr Leben lang jungfräulich geblieben sind. Und dazu zählt eben unter anderem Athene neben Hestia und Artemis. Und ich hoffe, ich vergesse gerade niemanden. Auf jeden Fall, ich denke, die drei sind die bekanntesten. Und Athene ist eben eine davon. Sie braucht also keinen Mann. Because she can buy herself flowers. Es tut mir so leid. Ich habe dieses Lied. Ganz viel Lob an Miley Cyrus. Ich höre das Lied aktuell irgendwie rauf und runter und ich kann nicht mal sagen, wieso. Aber Athene passt für mich sehr gut in den Vibe. Sehr gut. Jetzt hatte ich gerade gesagt, sie hat keine Kinder. Ich bin bei meiner Recherche, das war eins der Dinge, die ich nicht wusste, darauf gestoßen, dass sie mehr oder weniger allerdings schon ein Kind hat. Zumindest ein Kind, dem sie sich angenommen hat, aber ohne es selbst zu zeugen. Und dieses Kind heißt Erichthonios und ist streng genommen der Sohn des Hephaistos. Und das war so. Hephaistos ist ja mit der Göttin Aphrodite verheiratet. Und Hephaistos und Aphrodite sind nicht das glücklichste Ehepaar. Das wird aber an anderer Stelle auf jeden Fall nochmal ausführlicher behandelt. Hephaistos war also von seiner Gattin Aphrodite verlassen und betrogen worden. Und war so geknickt, dass eines Tages, als Athene in seine Werkstatt gekommen ist, um einige Waffen abzuholen, die er als Gott der Schmiedekunst hergestellt haben sollte, da verliebte sich Hephaistos in sie. Und er begann, um Athene zu werben. Doch da sie eben den Männern nicht unbedingt zugeneigt ist und mehr die Einzelkämpferin im wahrsten Sinne des Wortes, hat sie Hephaistos abblitzen lassen. Er schaffte es allerdings, ihr Bein zu benetzen. Ja, ich kann mir nicht ganz vorstellen, wie das vonstatten gegangen ist, denn er muss irgendwie seinen Samen auf ihr Bein bekommen haben. Jetzt natürlich, ich weiß nicht, vielleicht sind die griechischen Götter auch immer nackt rumgelaufen und Hephaistos war von Athenes Anblick so geil, dass er praktisch instant gekommen ist. Aber irgendwie scheint mir das unrealistisch zu sein. Vielleicht können griechische Götter das auch steuern oder ihren Samen auf irgendwie andere Art und Weise aus ihrem Körper auf andere Körper bewegen. So oder so finde ich die Vorstellung einfach weird. Athene offenbar auch, denn sie wischte dieses Sperma, diesen Samen, sofort ab und er fiel auf die Erde. Und damit wurde die Mutter Erde und Erdgöttin Gaia befruchtet und bekam einen Sohn von Hephaistos Samen. Und das war eben Erichthonios. Und aus irgendeinem Grund, oder vielleicht aus dem Grund, weil Athene einfach great ist, hat sie beschlossen, diesen Sohn anzuerkennen als ihren eigenen und ihn großzuziehen. Und deswegen hat Athene mehr oder weniger einen Sohn. Sie war also irgendwie der Grund, warum dieser Sohn entstanden ist, auch wenn es nicht ihr eigener ist, da er weder von ihr ausgetragen wurde, noch sie sonst irgendwie erblich eine Rolle spielen würde in dem Leben ihres Sohnes. Aber Erichthonios kann sich auf jeden Fall froh schätzen, dass er eine so tolle Mama hat wie sie. Und bestimmt ist er ein kluger Junge geworden. Ich habe tatsächlich aber abgesehen von der Geschichte nicht mehr so viel zu Erichthonios gefunden, um diese Aussage bestätigen zu können. Schließen wir diese ganzen Familiensachen mal ab und beschäftigen uns mit den Beinamen, die Athene hat. Denn das ist meiner Meinung nach eine Besonderheit, die nicht so viele andere Götter haben. Sie hat nämlich einige Beinamen, einige gewöhnliche, aber auch einige, die auf jeden Fall erzählenswerte Hintergrundgeschichten haben. Und zwar wird Athene recht häufig Klaukopis genannt, also die eulenäugige Athene oder eben auch Klaukopis Athena. Häufig wird sie auch Athena Parthenos genannt, also die Jungfräuliche. Und am allerhäufigsten taucht Athene auf in den geschichtlichen Werken als Pallas Athene. Und hinter diesem Namen steckt tatsächlich eine meiner Meinung nach ziemlich traurige und auch bewegende Geschichte, nämlich die Geschichte um Athenes Jugendfreundin Pallas. Pallas war die Tochter des Meeresgottes Triton, bei dem Athene gemeinsam mit Pallas eben aufgewachsen ist. Ich kann euch nicht sagen, warum sich Zeus und Metis, also Metis wüsste ich, kommt später noch, aber warum sich Zeus als Athenes Vater eben nicht um ihre eigene Erziehung gekümmert hat. Vielleicht war er zu beschäftigt mit seinem ganzen, ich muss die Götter regieren, Quatsch. Oder er war zu beschäftigt damit, andere Frauen aufzureißen und sich zu überlegen, wie er sie am besten aufreißt und rumkriegt. Auf jeden Fall hat er Athene nicht aufgezogen, sondern sie zu diesem Meeresgott Triton gegeben. Und dort hat eben Athene eine relativ enge Freundschaft entwickelt mit Pallas. Die beiden Göttinnen erhielten von Triton auch Kampfunterricht und sie traten immer wieder in ihrer Jugendzeit übungsweise gegeneinander an, mit Schild und Schwert, also mit richtigen Schwertern. Ich denke, dass das wahrscheinlich normal war, für Götter nicht irgendwelche Übungsschwerter zu nehmen, auch wenn ich mich, wenn man sich so den Laufe der Geschichte anguckt, wirklich frage, ob das nicht sinnvoller gewesen wäre. Denn nun passierte Folgendes. Aus irgendeinem Grund hatte Papa Zeus wohl doch noch Gefühle für seine Tochter und hat sich um sie gesorgt, auch wenn er sich offensichtlich nicht genug um sie gesorgt hat, sich selber aufzuziehen. Denn er sieht jetzt, wie Pallas und Athene miteinander kämpfen und hat Sorge um das Leibeswohl seiner Tochter. Ich frage mich ja auch, ich meine, Athene ist als Göttin unsterblich. Sie kann nicht getötet werden. Und ich denke, sie war auch schon in jungen Jahren so gut im Kämpfen, dass man davon hätte ausgehen müssen, dass sie von Pallas nicht ernsthaft gefährdet wird. Zeus hat das aber aus irgendeinem Grund trotzdem getan und er hat Pallas jetzt die Aiges vor die Nase gehalten. Und die Aiges ist ein Schild, der den Kopf der Medusa trägt und der eben dazu dient, andere zu verschrecken. Der Schild erfüllt seine Wirkung, denn Pallas erschrickt so sehr, dass sie Athenes nächstem Schlag nicht rechtzeitig ausweichen kann, wie sie das sonst immer getan hat. Und deswegen streckt Athene mehr oder weniger versehentlich ihre beste Freundin nieder. Ich denke, das war nur möglich, weil Pallas vermutlich nicht unsterblich war, auch wenn sie die Tochter war eines Gottes wie Triton. Aber es kann ja gut sein, dass sie nur eine Halbgöttin war, weil vielleicht ihre Mutter ein Mensch war. Ich habe das ehrlich gesagt nicht nochmal nachgeschaut, muss ich gestehen, zu meiner Schande. Auf jeden Fall konnte sie offensichtlich sterben. Und Athene war darüber so traurig, dass sie jetzt Pallas Vornamen zu ihrem eigenen Vornamen gemacht hat und sich ab sofort eben Pallas Athene genannt hat. Und eben weil das ihr selbstgewählter Name ist, wird der auch am häufigsten genutzt. Und deswegen werde ich das bestimmt in der Folge auch immer wieder machen, zur Abwechslung sie statt Athene Pallas Athene zu nennen. Yes. Am allerinteressantesten für euch ist wahrscheinlich Athenes göttliche Zuständigkeit, Also, was für eine Göttin war sie überhaupt? Wir haben ja schon gesagt, Zeus war der Gott des Himmels, des Blitzes und des Donners. Und Athene hat da ganz andere Zuständigkeiten, denn sie ist die Göttin der Weisheit und der klugen Kriegsführung, beziehungsweise der Kriegsstrategie und des Kampfes. Sie ist außerdem die Göttin der Kunst und des Handwerks, also Kunst mehr im Sinne wie Hephaistos mit wirklich fest anpackbaren Dingen. Also Hephaistos ist ja der Gott der Schmiede und sie eben des Handwerks und nicht so wie Apollon, also nicht Kunst im Sinne von Malen, Zeichnen, Singen, nicht so in die Richtung. Also wie zum Beispiel auch in Percy Jackson, falls das jemand von euch gelesen hat, da wurde das sehr stark auf Architektur bezogen. Da wollte ja auch die kleine, mir fällt der Name gerade nicht ein, die, mit der auf jeden Fall Percy am Ende zusammenkommt, die wollte ja auch Architektin werden. Genau. Und sie ist eben die Göttin der Handarbeit, also auch des Webens, des Spinnens oder des Stickens, so diese typisch weiblichen oder damals typisch weiblichen Tätigkeiten. Also wie ihr seht, hatte sie einfach total viele Zuständigkeiten, weil sie eben eine total coole Göttin ist. Und da sie so viele Zuständigkeiten hat, hat sie auch relativ viele Attribute, die ihr eben zugeschrieben werden aus unterschiedlichen Gründen und die ich euch natürlich auch nicht vorenthalten möchte. Attribute sind hier wieder in dem Sinne gemeint, das sind die Gegenstände, mit denen die Götter eben häufig dargestellt wurden, mit denen sie irgendwie verbunden wurden. Also die Gegenstände, wenn man die sieht, dann denkt man eben an den entsprechenden Gott. Und bei Athene ist das einmal ihr heiliges Tier, nämlich die Eule, die eben als sehr weises und kluges Tier angesehen wurde. Es ist außerdem die Aigis, die habe ich vorhin schon erwähnt. Das ist ein Gegenstand aus der Mythologie und tatsächlich ist das Aussehen von dem Gegenstand nicht so ganz geklärt. Vorhin hatte ich das als Schild beschrieben, auf dem der Kopf der Medusa prangt. Und letzteres ist auch auf jeden Fall wahr. Die Aigis taucht als Schild aber eigentlich nur auf, wenn sie von Zeus geführt wird. Wenn von Athene in Kombination mit der Aigis die Sprache ist, dann ist die Aigis eher so als etwas Umhangähnliches zu verstehen, dass Athene eben sich umbindet oder um den Rücken legt. In jedem Fall ist die Aigis aber unzerstörbar. Sie ist nicht mal durch göttliche Kräfte irgendwie kaputtbar. Also selbst wenn Zeus sich jetzt entscheiden würde, mit seinem Blitz da richtig drauf zu donnern oder Hephaistos sich richtig bemühen würde, dieses Schild kaputt zu hämmern, würde alles absolut gar nichts bringen. Die Aigis ist völlig unzerstörbar. Auch wenn sie nach Überlieferungen von einem Gott, nämlich von Hephaistos, geschaffen wurde. Yes. Weitere Attribute sind neben diesem Schild, Umhang, Aigis-Zeugs, eben ein richtiger Schild, eine Lanze und ein Helm. Die trägt Athene eigentlich immer mit sich. Also sie ist eigentlich immer in Rüstung unterwegs und wird selten bis nie irgendwie dargestellt in Alltagsklamotten. Es sind Jeans und Pullis, die vermutlich generell nie rumgehüpft, aber eben auch nicht in Toga oder sowas, sondern eigentlich immer in voller Rüstung. Außerdem hat sie eine Spindel als Attribut. Das kommt natürlich von ihrer Funktion als Göttin des Handwerks und der Handarbeit, weil sie auch generell eine sehr große Kunstfertigkeit hatte in diesen weiblichen Handwerken. Also zum Beispiel war sie eine extrem gute Weberin oder Spinnerin. Und dazu gibt es auch eine Geschichte, die später noch kommen wird. Ich hoffe, das haut mit der Zeit alles hin. Genau, das letzte Attribut ist ein Ölbaum. Auch das erkläre ich jetzt später und deswegen hier kein Kommentar mehr dazu. So, und dann gehen wir über, weg von den Fakten, zu denen man, ich kann dazu natürlich viel erzählen, aber zu denen man generell nicht so viel Interessantes findet, hin zu dem Interview. Ich habe mir, ich glaube, 3 Fragen sind es insgesamt, für Athene ausgedacht, die ich euch, oder die Antworten auf diese Fragen, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Die erste Frage lautete dabei, was hebt dich von den anderen Göttern ab? Und Athene würde auf diese Frage vermutlich ungefähr so antworten. Da gibt es unzählige Dinge. Erstens kommt mir an Intelligenz natürlich niemand, weder einer der Olympier noch einer der anderen Götter, auch nur annähernd nahe. Ich brauche keine Kraft und größere Macht, um meine Konflikte auszutragen. Ein wenig Strategie und Grips reichen völlig. Ganz im Gegensatz zu Ares, diesem Krobian, der auch tatsächlich meint, mir mein Feld des Krieges anfechten zu können. Dieser Idiot. Ein Krieg gegen mich könnte er nicht im Traum gewinnen. Dann werde ich natürlich als die einzige Zeus-ebenbürtige Göttin angesehen. Und noch dazu ist die Art und Weise, wie ich geboren wurde, wohl auch absolut einzigartig. Wenn es auf dem Olymp zu Schwierigkeiten kommt, dann behalte ich den Überblick. Irgendjemand muss ja auf diese mit dem Kopf durch die Wand Gemüter Acht geben, nicht wahr? Ganz genau das war es. Und ganz genau so stelle ich mir das vor. Also Athene immer hier ein bisschen mit der Nase in der Luft und mit ein bisschen Humor schon auch. Aber sie ist auf jeden Fall sehr von sich überzeugt. Und jetzt wollen wir einmal ganz kurz auswerten, was sie hier gesagt hat. Was auf jeden Fall sehr dominant war, war die Beziehung zwischen Athene und Ares. Und das ist tatsächlich in der Mythologie auch so ein Ding. Da muss man irgendwie drüber Bescheid wissen. Denn ich habe euch ja vorhin gesagt, Athene ist die Göttin der klugen Kriegsführung beziehungsweise der Kriegsstrategie. Und damit ist sie nicht die Einzige, zumindest nicht die Einzige, die auf dem Feld Krieg hantiert. Denn es gibt dann noch Ares. Und Ares ist eindeutig auch der Gott des Krieges. Ich weiß nicht, warum die Griechen damals mehrere Götter gebraucht haben für den Krieg, aber vermutlich eben, weil es auch unterschiedliche Arten von Krieg gab. Und genau diese unterschiedlichen Arten verkörpern eben Ares und Athene. Denn die unterscheiden sich nicht nur in ihrer Art zu kämpfen, also Athene eher als kluge Kämpferin, die eben versucht, ihre Gegner mit List dazu zu bringen, am Ende zu verlieren. Und Ares, der mehr offensiv agiert und einfach draufhaut sozusagen mit aller Kraft, die er aufbringen kann. Sondern sie unterscheiden sich auch so ein bisschen in der Motivation. Denn tatsächlich hat Athene nicht gelogen, als sie gesagt hat, dass sie eher die Vermittlerin ist. Und versucht eher, Krieg zu vermeiden, wenn er aufkommt, denn das ist tatsächlich so. Athene provoziert eigentlich nie wirklich Krieg, denn sie ist klug genug zu wissen, dass Krieg eben immer Opfer fordert. Und deswegen versucht sie, wenn sie merkt, dass Krieg eben aufkommen könnte, immer das so ein bisschen zu umschiffen und eine Möglichkeit zu finden, wie es überhaupt gar nicht erst zu einem Krieg kommt. Und Ares im Gegenzug dazu ist eigentlich der Anstachler. Also er liebt den Krieg und er ist die Leidenschaft für den Krieg und die Leidenschaft für den Kampf und er versucht eben das anzufeuern. Und man kann sich das so vorstellen, wenn er oder wenn ihm zu Ohren kommt, dass irgendwo Krieg ist, dann ist er sofort zur Stelle und auf dem Schlachtfeld und unterstützt die Kämpfer, damit das Ganze noch ein bisschen blutiger wird und noch ein bisschen brutaler. Und zumindest stelle ich mir das so vor. Aber es ist auf jeden Fall dieser Unterschied. Genau. Und die andere sehr prominente Sache in Athenes Antwort war, dass sie findet, dass sie die einzige Zeus-ebenbürtige Göttin ist und dass sie die Art und Weise, auf die sie eben auf die Welt gekommen ist, sehr besonders findet. Und auch da muss ich meiner absoluten Lieblingsgöttin auch absolut zustimmen. Denn die Geschichte ist nicht von schlechten Eltern, auch wenn die Eltern in ihrem Fall schlechte Eltern waren. Das war so witzig, unglaublich, wie witzig ich manchmal bin. Naja, ihr seid schon ganz gespannt auf die Geburtsgeschichte, deswegen ich hau mal raus. Zeus war in jedem Fall mal wieder fremdgegangen, das hatte ich ja vorhin schon erzählt, und zwar mit der klugen Metis. Und er hatte sie geschwängert, und zwar mit Zwillingen. Jetzt ist das ja in der griechischen Mythologie häufig so ein Ding, dass die großen und mächtigen Götter nicht einfach so in der Lage sind, Kinder zu bekommen, denn Irgendwo kommt immer irgendein Orakel her und meint, einen klugen Spruch dazu abgeben zu müssen, was hier passiert. Und in diesem Fall war das Orakel die Vorfahren von Zeus selbst, nämlich Uranus und Gaia, also der Himmel und die Erde, die ihm weisgesagt haben, dass der Sohn dieser Zwillinge, also ein Teil dieser Zwillinge, Zeus stürzen würde und die Tochter, die er bekäme, ihm ebenbürtig sei. Das ist jetzt natürlich so eine ganz klassische Prophezeiung für Kinder, nämlich dein Kind wird dich stürzen, dein Sohn wird dich stürzen. Zeus fand das auch auf ganz klassische Art und Weise nicht so geil, denn auch er ist natürlich ein bisschen machtbesessen und möchte seine Macht so schnell auch nicht wieder loswerden und vor allem nicht seine Rolle als Göttervater und Götterkönig und Chef für alle. Und weil die Götter einfach weird sind und sich scheinbar nicht anders zu helfen wissen gegen Kinder, die sie nicht haben wollen, hat er beschlossen, mal wieder jemanden zu essen. Ich weiß nicht, warum das in so vielen Folgen vorkommt. Irgendwie schien mir das am Anfang noch besonders zu sein, aber tatsächlich essen die sich die ganze Zeit selber. Und Zeus verschlingt jetzt durch eine List Metis mit den beiden Kindern in ihrem Leib. So, und wenigstens gibt es auch für Zeus, so wie für alle anderen, die im Laufe der Mythologie beschlossen haben, ihre Kinder oder Frauen oder weiß der Kuckuck was zu essen, auch für ihn gibt es richtig Karma. Denn nur kurze Zeit später bekommt Zeus furchtbare, nicht vorstellbare Kopfschmerzen, die er schon nach sehr kurzer Zeit nicht mehr aushält. Denn wir wissen ja alle, wie das ist. Männer sind Memmen und jeder kleine Schmerz ist ganz furchtbar und unaushaltbar und bringt sie nahe an den Rande des Todes. In dem Fall kein Männerschnupfen, sondern typische Männerkopfschmerzen. Und wie man das halt so macht, geht man dann zu einem anderen Gott, nämlich wieder zu Hephaistos, und bittet den, einem den Kopf aufzuschlagen. Also das ist so ganz gängiges Mittel, würde ich behaupten, gegen Kopfschmerzen. Die Götter hatten scheinbar hier noch keine Ibuprofen oder was weiß ich für Kopfschmerzmittel. Aspirin gab es alles nicht. Die mussten sich scheinbar die Schädel spalten, wenn sie Kopfschmerzen hatten. Okay, kann man natürlich auch machen. Hephaistos stellt das auch irgendwie gar nicht in Frage, sondern er ist einfach folgsam und nimmt sein Werkzeug her und spaltet Zeus den Schädel, was dieser tatsächlich überlebt. Viel wichtiger ist aber, heraus aus diesem gespaltenen Schädel kommt jetzt Athene. Sie springt heraus in voller Rüstung. Sie lässt einen Kriegsruf fahren, der den ganzen Olymp erschüttert und lässt damit jeden wissen, hier bin ich, ich bin Athene, ich bin mächtig, ich bin genauso mächtig wie mein Vater. Und ihr alle bekommt es jetzt mit mir zu tun. You go, girl. Ja, Athenes Bruder, dem geht's leider nicht so gut wie Athene selbst, denn er war scheinbar doch nicht so stark wie vorhergesagt und bleibt ungeboren und stirbt. Und wird tatsächlich dann auch nie weiter erwähnt. Ich habe nicht mal einen Namen für ihn gefunden, was mir echt irgendwie ein bisschen leid tut. Also hier kurz zwei Trauersekunden, weil mehr Zeit haben wir nicht für Athenes toten Bruder. Und damit auch genug von der Geburtsgeschichte, denn wir müssen weiterkommen. Wir haben noch zwei Fragen. Und wir gehen direkt über zu der nächsten, die lautet: Welchen der anderen Götter kannst du am wenigsten leiden? Ah, es wird spannend. Ich verspreche es euch. Auf geht's. Athene antwortet darauf nämlich in jedem Fall so: Poseidon. Der alte Sack hält sich für etwas Besseres, um es gelinde gesagt auszudrücken. Dabei reicht seine Intelligenz nicht einmal aus, seine Zunge zu erreichen. Vielleicht hätte ich diese Dummheit noch irgendwie akzeptieren können. Schließlich ist er Vaters Bruder und Zeus zu verärgern ist nie eine gute Idee. Wäre er doch nicht so ein furchtbarer Verlierer. Er war es, der den Streit mit mir begonnen hat. Aber all das, was er mir und anderen deshalb im Anschluss angetan hat, diese Schuld kann er niemals wieder begleichen. Und damit steht er auch auf ewig in meiner Missgunst. Ja, wir sehen schon, sie hat er jetzt nicht 1000 Götter genannt. Ich glaube, mit den meisten anderen Göttern kommt Athene tatsächlich relativ gut zurecht. Der größte Störenfried ist hier Poseidon. Von dem wir tatsächlich, dafür, dass er so ein mächtiger Gott ist, bisher noch gar nicht so viel gehört haben. Wir wollen dem aber mal ein bisschen auf den Grund gehen. Wie kam es eigentlich zu dem Streit zwischen Poseidon und Athene? Und das alles begann in Attika. Denn Poseidon und Athene waren in Streit darüber geraten, wer der Schutzherr werden dürfte über die Stadt. Die anderen Götter bestimmten jetzt, dass derjenige der beiden, der den Bewohnern der Stadt das bessere Geschenk machen würde, dass derjenige auch Schutzherr über die Stadt werden dürfe. Gesagt, getan. Poseidon und Athene haben sich beide lange und intensiv Gedanken darüber gemacht, was sie denn den menschlichen Bewohnern der Stadt Attika schenken könnten. Und Poseidon war der Erste, der sein Geschenk überreichte. Er schenkte den Bewohnern eine Quelle, eine Wasserquelle, aber nicht irgendeine Quelle, sondern eine Salzwasserquelle. Und ich denke, das war es, was ihm am Ende das Genick gebrochen hat. Denn klar, als Gott des Meeres kann er nur irgendwie Salzwasser kontrollieren, aber mit Salzwasser kann man halt auch nicht so wirklich viel anfangen. Also ich meine, dann hat man eine Stadt und dann hat man da eine Salzwasserquelle in der Stadt, aber was will man denn mit der Salzwasserquelle? Also man kann damit nicht seine Tiere tränken, man kann damit nicht seinen eigenen Durst stillen, seine Felder sollte man damit auch nicht unbedingt bewässern, wenn die gut wachsen sollen. Deswegen alles bisschen kritisch. Athene hat sich da ein deutlich klügeres Geschenk überlegt. Sie schenkte der Stadt Attika einen Ölbaum. Und das klingt jetzt aufs Erste auch nicht so wirklich super nützlich. Aber wie wir wissen, ist Griechenland noch heute für sein Öl und seine Ölbäume wirklich bekannt. Also ich denke auch europaweit bekannt. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf der Welt aussieht. Aber europaweit würde ich sagen, griechische Öle, griechisches Olivenöl ist so typisch. Und mit Öl konnte man natürlich damals auch viel Geld machen. Also wenn man Ölbäume hatte und anbauen konnte, dann hat man damit natürlich auch was verdient. Das war eine Einkommensquelle. Man konnte das Öl selber nutzen. Damit hatte Athene den Wettbewerb auf jeden Fall haushoch gewonnen. Und so wurde Attika eben zu Athen und der Ölbaum zu einem Attribut von Athene. Damit haben wir doch jetzt viel gelernt, nicht wahr? Was uns aber auch völlig klar sein muss, ist, Poseidon findet das Ganze natürlich jetzt nicht so geil. Er wollte diese Stadt ja auch unbedingt unter seiner Fuchtel wissen. Und er war davon jetzt sogar so erbost, dass er beschlossen hat, es Athene richtig heimzuzahlen. Und wie die Götter das eben so machen, weil sie meistens einfach scheiße sind und nur an sich denken, hat er das gemacht auf Kosten einer Unschuldigen. Und die kennen wir sogar schon. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das schon kurz erwähnt oder erzählt hatte. In jedem Fall geht es um Medusa. Medusa war nämlich zu dieser Zeit eine, in Anführungsstrichen, normale, hübsche Gorgone und zudem die Dienerin der Athene, weswegen sie sich auch immer wieder in Athenes Tempeln aufgehalten hat. Und Poseidon hatte es nun auf Medusa abgesehen und er lauerte ihr in einem von Athenes Tempeln auf, während sie gerade Athene huldigte und vergewaltigte sie, was Athene so sehr erzürnte, dass sie dann Medusa in das verwandelte, was wir als Medusa kennen. Und auch aus diesem Grund ließ sie sie später töten, beziehungsweise half Perseus stark dabei, Medusa zu töten. Und das ist tatsächlich eine der wenigen Geschichten, wo ich so gar nicht stolz bin auf Athene und auf ihre Handlungen, weil ich finde, Women support women oder irgendwie, ich meine, wenn sie so klug ist, muss sie ja gesehen haben, Poseidon wollte es offensichtlich ihr heimzahlen und Poseidon war der Schuldige und Medusa trifft ja wirklich keine Schuld dabei, denn Wer kann sich schon wehren gegen einen der mächtigsten Götter auf dem Olymp? Wenn der dich möchte, dann will der dich. Und da hat Klein Medusa einfach gar nichts dagegen auszurichten. Deswegen finde ich einfach super unfair, was Medusa passiert ist. Und klar, sie hat dann später super viele Menschen versteinert irgendwie, aber trotzdem ist das ist einfach kein faires Schicksal, so gar nicht. Und ich hasse Poseidon dafür und ich hasse auch Athene ein kleines bisschen dafür. Aber weil sie so viele andere tolle Dinge gemacht hat, kann ich es auch nur ein kleines bisschen hassen. Aber dafür wirklich kein Verständnis. Absolut kein Verständnis. Den Rest der Medusa-Geschichte kennt ihr ja auf jeden Fall. Der schließt sich dann eigentlich direkt an diese Situation an. Kommen wir wieder zu einem etwas erfreulicheren Thema, das aber eigentlich damit zusammenhängt. Und dazu führt uns die Frage, wie wäre die Welt, wäre sie nur mit Kopien von dir besiedelt? Das ist natürlich eine schöne Frage für Athene, auf die sie ungefähr so antworten würde. Ohne Zweifel wäre die Welt in diesem Fall eine bessere, auch wenn mir die Frage doch leicht befremdlich erscheint. Trotzdem. Gäbe es nur Kopien meiner selbst, gäbe es auf der Welt vermutlich gar keine Kriege mehr, in Ermangelung an Gründen. Man könnte sich mit jeder vorbeilaufenden Athene auf kluge und weiterbringende Art und Weise unterhalten und Gerätschaften entwerfen, die das Leben möglichst unbeschwerlich machen. Zwar würden wir uns sicherlich gegenseitig immer wieder herausfordern und darüber auch aneinander geraten, aber diese Konflikte ließen sich unbestreitbar auf ruhige und weniger brutale Art und Weise lösen. Ja, ich gefalle mir selbst. Und darum dürfte es auch gerne mehr von mir geben. Ja, Athene, ein bisschen Selbstverliebtheit muss sein, aber ein bisschen Selbstverliebtsein ist auch wichtig, hilft einem im Leben auch weiter und stärkt das Selbstwertgefühl ungemein. Wie wir aber auf jeden Fall mitbekommen haben, hält Athene sich selbst für sehr beherrscht und ruhig. Was, wie wir bereits festgestellt haben, häufig ja auch zutrifft, aber es gibt durchaus auch Fälle von, ich nenne es jetzt mal Ausrastern. Einer davon ist, wie gesagt, das, was sie mit Medusa getan hat, obwohl sie eben Opfer einer Vergewaltigung war und ihre eigene Dienerin. Eine weitere Geschichte eines solchen Ausrasters ist aber die Geschichte um die junge Arachne. Und die möchte ich zum Schluss jetzt noch mit euch teilen. Das Ganze war folgendermaßen. Arachne war eine junge Weberin, die absolut makellose Werke weben konnte. Und Arachne war so gut in dem, was sie tat, dass sie der Überzeugung war, dass ihr nicht einmal Athene das Wasser würde reichen können, obwohl Athene den Webstuhl ja entworfen hatte. Also, bruh, offensichtlich kann Athene das mindestens genauso gut, also weiß nicht. Manchmal kriegen die Sterblichen auch irgendwie einen Höhenflug. Wir hatten es ja letzte Folge schon von Cassiopeia. Die meinte, ihre Tochter oder sie selbst seien viel schöner als irgendwelche Meeresnymphen. Jetzt Arachne, die meint, sie kann irgendwas viel besser als die Erfinderin dieser Sache selbst. Ich weiß nicht, was diesen Menschen manchmal durch den Kopf geht. Aber ich schwöre euch, ich habe so viel von Mythologie gelesen und von Menschen, die einfach so dumm sind, dass ich mittlerweile, ich laufe durch mein Leben und überall sehe ich nur noch eine Dummheit. Ich fahre die Straße lang und überall Menschen, die sich im Straßenverkehr nicht dümmer verhalten könnten. Ich laufe durch die Schule und sehe überall Menschen, die sich nicht dümmer verhalten könnten. Und das passiert mir überall, egal wo ich mich aufhalte. Vielleicht sollte ich mich etwas weniger mit Dummheit beschäftigen und vielleicht sollte ich auch irgendwelche Meditationsübungen machen. Aber gut, zurück zu Athene. Athene reagiert erstmal eigentlich sogar wieder ziemlich erwachsen, denn sie erscheint Arachne in Form einer alten Frau und verdeckt und rät ihr von der Wette ab, indem sie sie nochmal darauf hinweist, ey Mädel, das ist Athene, die ist eine Göttin, Götter finden das nicht so geil, wenn man sie herausfordert und generell hat sie das Weben erfunden. Vielleicht bist du doch nicht ganz so gut wie die Erfinderin des Webens. Es bringt alles nichts. Arachne bleibt bei ihren Überzeugungen und fordert Athene tatsächlich heraus. Und Athene nimmt die Wette natürlich an, weil Schwanz einziehen kann die auch nicht. Die beiden arbeiten jetzt also an ihren Welken und beide werden wunderschön und absolut makellos. Sowohl Athenes als auch Arachnes Stoff. Und wenn man die beiden nebeneinander halten würde, dann würde vermutlich niemand sagen können, wer welchen Stoff gewebt hat, rein von der Qualität her. Als Athene jetzt also bemerkt, dass sie tatsächlich absolut nichts an Arachnes Werk auszusetzen findet, wird sie super wütend. Denn, wie wir schon gehört haben, Athene liebt es, die Beste zu sein. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem sie nicht mehr haushoch die Beste ist, sondern in dem Fall ja nicht mal unterlegen, sondern einfach nur auf Augenhöhe mit einer Sterblichen, rastet sie komplett. Sie pfeffert Arachne ihre eigene Arbeit um die Ohren. Und Arachne ist davon so beschämt und begrämt und empfindet so viel Schande, dass sie sich erhängt und Selbstmord begeht. Und Athene lässt nicht mal das zu. Sie lässt die arme Arachne nicht mal in Frieden sterben, was wirklich nicht hätte sein müssen, sondern sie hält Arachne am Leben und verwandelt sie in eine Spinne und verurteilt sie dazu, auf ewig in Spinnenform zu leben, genauso wie alle von Arachnes Nachkommen ebenfalls als Spinnen werden leben müssen. Das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht. Ich hasse Spinnen. Absolut. Witzigerweise kommt auch dieses Wort für Spinnenphobien von dieser Geschichte. Also das Fachwort für Spinnenphobie ist ja Arachnophobie. Und das kommt eben genau von dieser Geschichte von Arachne, die in eine Spinne verwandelt wurde. Jetzt seid ihr alle klüger. Und wenn unter euch Leute sind, die tatsächlich eine Spinnenphobie haben, können sie jetzt jedem, der es wissen möchte oder auch nicht, erzählen, woher dieses Wort kommt. Und natürlich auch die unter euch, die keine Spinnenphobie haben. Und damit sind wir nach langen 40 Minuten endlich am Schluss angekommen. Ich habe noch einen kleinen Sidefact zum Schluss, weil wir uns gerade über Dummheit unterhalten haben. Denn Athene ist der Grund, warum wir nicht alle super dumm sind, sondern nur zu großen Teilen. Denn Athene war es, die den Menschen das Wissen und die Weisheit auf die Erde brachten. Auf Bitten von dem Titan Prometheus hin. Von Prometheus habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ansonsten wird von ihm bestimmt nochmal in einer anderen Folge die Rede sein. Prometheus brachte das Feuer, er brachte das Licht und er schenkte es den Menschen und war absoluter Menschenliebhaber und bestimmt hat er genau aus dem Grund auch Athene überredet, dieses Geschenk an die Menschheit zu machen. Und deswegen dürft ihr jetzt so kluge Podcasts hören wie meinen, in dem ich auch absolut nie irgendwelche Scheiße laber. Ganz genau. So, in der nächsten Folge bin ich mir noch recht unsicher, was ich machen möchte. Ich habe mich mal auf zwei Möglichkeiten eingegrenzt und dachte, ich frage einfach mal euch. Und zwar wird die nächste Folge entweder eine Folge zu einer kleineren Nebengottheit, wie zum Beispiel Hekate oder Iris oder vielleicht auch irgendeine andere. Oder wir machen mal ein bisschen Stuff zur Unterwelt, denn ich glaube, von der hatten wir es bisher tatsächlich noch überhaupt gar nicht. Wenn ihr jetzt also mitentscheiden wollt, was wir in der nächsten Folge besprechen, dann könnt ihr einmal ganz schnell abstimmen gehen auf meinem Instagram-Account. Den findet ihr unter tatortolymp.podcast. Ich denke, wenn ihr einfach tatortolymp eingebt oder Podcast, dann wird das schon kommen. Da könnt ihr unter dem neuen Beitrag, der heute oder morgen noch rauskommt, einfach einmal in die Kommentare tippen, welches Thema ihr besser findet und gerne auch eigene Themenvorschläge macht. Und dann auch nochmal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar, falls ihr mehr Mythologie-Content und Podcaster-Content haben wollt, auch über die jetzt doch sehr lange 2 Wochen Pause hinweg, dann könnt ihr gerne mal auf meinem neuen TikTok-Account vorbeischauen, auf dem ich jetzt auch mit Tatort Olymp unterwegs bin. Den TikTok-Account findet ihr unter @tatortolymp. Einfach mal eintippen, einfach mal durchscrollen. Lasst ein paar Likes da und ich hoffe, ihr freut euch an diesen kleinen Videos, die wirklich witzig zum Drehen sind. Und damit verabschiede ich mich jetzt endgültig von euch. Ich freue mich auf euch in 2 Wochen. Man hört sich und mögen die Götter euch stets milde gestimmt sein.